Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Wir sind allein da draußen, mitten auf dem Atlantik. Die Winde spinnen, die See läuft kreuz und das Boot bockt. Und Bock bringt das Ganze überhaupt nicht. Und damit herzlich willkommen zum Segelpodcast der Yacht. Mein Name ist Tim Kruse und heute ist am Mikro Lisa Berger, Oberösterreicherin, Einhandseglerin und leidgeprüft auf den beiden Etappen der Mini-Transat 2023 von Les Sables d'Olonne nach La Palma und von La Palma nach Guadeloupe. Belegte sie zweimal Platz 44. Lisa, ist die 44 deine Glückszahl oder eher ganz im Gegenteil?
Also hallo erstmal. Naja, die 44, vielleicht sollte es meine Glückszahl ab jetzt sein. Ganz happy war ich damit natürlich nicht, aber ist halt so, wie es ist. Und war eine gute Challenge für mich.
Ja, du wolltest ja, das hattest du zumindest angekündigt, in die Top 10. Das war wahrscheinlich ein zu hoch gestecktes Ziel im Nachhinein. Aber gleichzeitig ist deine 44 irgendwie, klar, du bist stolz, du hast es geschafft und so. Und du hast ja auch Sponsoren und viele Menschen, die dich verfolgen quasi. Wie ist es dann am Ende? Fühlst du dich damit trotzdem jetzt glücklich oder eher nicht?
Also seit ich angekommen bin oder schon während dem Rennen, bin eigentlich durch alle Emotionen durchgegangen.
Ja.
Es war natürlich nicht leicht. Ich war mega enttäuscht während dem Rennen. Ich war ziemlich frustriert.
Ja.
Es hat sicher wochenlang oder so gedauert, bis ich aus diesem mentalen Tief während dem Rennen wieder rausgekommen bin. Bin jetzt aber im Endeffekt mega stolz, dass ich es geschafft habe, dass ich es mental geschafft habe, mir aus diesem Loch rauszuholen und dann eigentlich ziemlich sortiert im Ziel in Guadeloupe angekommen bin. Und dann war es natürlich genial, wie mir die Leute empfangen haben und die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, weil doch jeder wusste, dass mein Ziel höher gesteckt war, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, dass es zu hoch war. Also träumen tut ja jeder von der Top 10 oder so. Aber ich habe mir ein bisschen mit den falschen Leuten verglichen und es sind einfach extrem gute Segler dabei, die von der Erfahrung her einfach viel weiter sind wie ich. Und das ist total okay. Ich bin mega stolz, dass ich es geschafft habe. Ich weiß, dass ich schnell segeln kann. Ich weiß, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Und aus Fehlern lerne ich am besten. Und für mich war das jetzt einfach so der Highschool-Abschluss. Und jetzt geht es dann weiter.
Genau, jetzt geht es auf die Uni. Lass uns trotzdem nochmal zurück zur Highschool springen. Es sind dir verschiedene Dinge passiert, die einfach auch total ärgerlich sind. Ja, es ist dir das Wasser stark gebrochen zum Beispiel. Lass es damit anfangen nach zwei Tagen. Erklär vielleicht den wenigen, obwohl wir eigentlich nur Experten hier haben, den wenigen, die nicht wissen, was ein Wasser stark ist. Und dann erzähl uns die Geschichte dazu gerne.
Ja, also das war auf der ersten Etappe. Nach 24 Stunden ist mir eben die Wasser stark gebrochen. Das ist die Leine, die den Bugsprit vom Mini nach unten hält. Und der Bugsprit ist 2,5 Meter lang oder 2,40 Meter. Somit ist das ganz eine wichtige Leine. Und ja, das war sehr ärgerlich, weil ich am Abend vorm Rennen nur vorm Boot gestanden bin und überlegt habe, ob ich vielleicht die Leine zur Sicherheit doch noch schnell austauschen sollte. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Und,
das ist ärgerlich.
Genau, aber das ist eine gute Lektion. Also beim Segeln wird man immer ziemlich schnell bestraft.
Ganz genau, sofort. Ja, das ist genau das Ding. Und wenn dir was im Kopf ist, was du vielleicht noch machen könntest,
ja,
mach es immer, habe ich gelernt.
Ja, unbedingt. Also da hat sich bei mir auch einiges geändert seitdem. Und ja, dann ist eben die gebrochen. Und da mein Mini so einen Rundbug, einen Skaubug hat, war das für mich unmöglich, von Bord dorthin zu kommen, zu diesem Rope-Eye, wo die Leine durchgeführt ist, unten am Bug. Und somit habe ich ziemlich schnell gewusst, okay, ich muss ins Wasser. Und ich habe das noch nie ausprobiert. Ich bin noch nie von meinem Mini ins Wasser oder aus dem Wasser raus auf meinem Mini. Und ich bin generell gar nicht gern im Wasser. Somit war das erstmal ein ziemlicher Stressfaktor für mich. Habe dann mal ein bisschen geheult und dann habe ich es einfach gemacht.
Hast dann dein Messer vergessen?
Ja, genau. So, ich glaube, das kann ich irgendwie so rausziehen, die Leine. Aber es hat sich dann doch so festgezogen, dass ich nochmal raus haben müssen. Und da habe ich schon Angst gehabt, okay, wenn ich jetzt nicht ordentlich rauskomme, dann werde ich sicher nicht nochmal ins Wasser reinspringen.
Ja.
Bin dann aber zum Glück gut rausgekommen, weil ich mir viele Leinen ins Wasser gehängt habe.
Mhm.
Zur Hilfe, also wie so eine Leiter hinten rein. Ja, bin dann nochmal rein und ich habe es dann gar nicht abgeschnitten. Ich habe das Stück dann einfach dran lassen, weil es nicht möglich war, das abzuschneiden. Ich habe dann auch mein Messer verloren. Und ja, im Endeffekt habe ich nur eine neue Leine durchziehen müssen durch das Rope-Eye und somit war es gut. Es hat nicht lang gedauert, vielleicht 10 Minuten oder so, wo ich im Wasser war.
Ja, trotzdem.
Es war stressig. Ich habe versucht, nirgends hinzusehen, also nirgends hinzuschauen im Wasser, weil ich so Angst gehabt habe, dass ich irgendwelche Tiere sehe oder irgendwelche Quallen, oder?
Du hast ja noch einen Wal gehört oder sowas, ne? Oder gesehen, wie er geblasen hat.
Ja, in dem Moment, wo ich springen wollte, habe ich auf einmal den Blas gehört von einem großen Wal.
Wow.
Schau nach rechts und in dem Schwell. Also hat wunderschön ausgeschaut, war eine Gruppe von Walen, vielleicht Buckelwale oder so. Und ich habe mich dann nur versichert, dass keine Orcas in der Nähe sind. Und bin dann reingesprungen. Ich wollte immer schon mal mit Walen schwimmen, also.
Ja, genau. Wir malen uns die Welt schön. Sehr gut. Und du hast dann nachträglich auch noch gehört, dass eine Mitseglerin sogar einen großen Hai dann doch gesehen hat.
Ja, genau. Die hat mir das dann in La Palma erzählt, so 15 Minuten, nachdem wir Funkkontakt gehabt haben und über meinen Wasserstag gesprochen haben, hat sie gesagt, dass sie einen großen Hai gesehen hat. Aber zum Glück hat sie mir das erst in La Palma erzählt. Aber das wissen wir ja, dass die Tiere dort sind. Also.
Klar, die sind überall und normal greifen sie uns ja nicht an. Aber es ist trotzdem...
Komisches Gefühl.
Ich war auch schon mal in der Biscaya im Wasser und habe eine Plastiktüte aus der Schraube geschnitten mit einem Messer. Und auch bei relativ starkem Wellengang. Und das Gefährlichste ist im Grunde natürlich das Boot, dass es dir auf den Kopf knallt. Ne?
Ja, genau.
Das ist so die größte Gefahr. Und dabei, wir waren zu viert an Bord. Deshalb war das ein Witz gegen das, was du da alleine durchgemacht hast. Beschreib mir die Zeit im Wasser. Wie war das? Hast du die Angst vergessen oder?
Es war sehr spooky. Also zu wissen, dass niemand am Boot ist und das Boot aus so einer Perspektive zu sehen.
Ja.
War sehr spooky, aber man funktioniert dann einfach nur. Also ich kann mich erinnern, dass ich ziemlich schnell geatmet habe. Also so wie man es normalerweise tut, wenn das Wasser ziemlich kalt ist, aber es war, es hat sicher 20 Grad oder so gehabt, das Wasser.
Ja.
Und man ist halt komplett fokussiert. Also ich habe nur darauf geschaut, dass ich immer eine Hand auf einer Leine vom Boot habe, also dass ich ja nicht das Boot verliere, weil so ein flaches Boot wie der Mini, das treibt halt doch ziemlich schnell.
Oh, Horror. Allein der Gedanke, dass das Boot abhaut.
Ja. Puh. Aber das gibt einem Kräfte, die man vorher nicht kennt.
Ja.
So dieser Respekt vor dieser Situation und was passieren könnte. Man bereitet sich ja darauf vor. Man springt nicht einfach so ins Wasser, man geht alles durch. Und für manche ist das eine Kleinigkeit, weil die gerne ins Wasser gehen und so. Für mich war es einfach ein Riesending, weil ich mich nicht wohlfühle im Wasser. Aber ich war dann ziemlich stolz, wie ich dann meinen Bugsprit wieder verwenden habe können.
Das kann es auch sein. Also ich bin totaler Wassermensch. Ich liebe es, im Wasser zu sein, bin auch Surfer.
Okay.
Finde es aber auf hoher See ins Wasser zu gehen, immer wieder auch, genau wie du sagst, total spooky. Ich weiß, unter mir sind irgendwie 3 Kilometer Wasser. Das finde ich schon echt...
das stimmt.
Ja, ist einfach nicht dolle, das machen zu müssen.
Ja, aber man weiß halt manchmal, dass man es jetzt machen muss. Weil die Wettervorhersage war, also es war immer mehr Wind gemeldet und natürlich auch viel mehr Welle. Also es war für mich der einzige Moment, das zu machen, weil sonst hätte ich vielleicht wieder Zeit gehabt nach dem Cap Finisterre in einer Flaute. Und bis dahin hätte die Flotte halt komplett verloren. Und es war irgendwie meine größte Angst, dass ich am Cap Finisterre irgendwie einen Sturm abkriege und kein anderer Mini mehr in der Nähe ist. Also das treibt dann schon an, dass man schneller Lösung findet.
Ja, und es kam dann ja sogar eine Sturmfront, als du am Cap Finisterre warst. Um kurz zu erklären, Cap Finisterre ist quasi die Spitze von Spanien, alle, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Und du kommst dahin und der Sturm ist da.
Ja, es war die schlimmste Welle, die ich bisher auf meinem Mini gehabt habe, weil sie eben auch von vorne war, also am Wind. Es war bis zu 36 Knoten Wind für mich. Es ist ja eigentlich nicht so viel, aber es war eben von vorne und am Cap Finisterre hat sie eine ziemliche Welle aufgebaut. Das blödeste Erlebnis in dieser Front war für mich, wie wir aufs Vorschiff haben müssen, zum Vorsegel runternehmen und Sturm vorsetzen. Und da bin ich ein paar Sekunden irgendwie so blöd da gesessen und genau in dem Moment ist eine Welle gekommen und habe mich mit dem Gesicht nach vorne mit dem Oberkörper in den Seezahn nach Lee geworfen. Und das war ein ziemlicher Schockmoment für mich. Ich war zwar eingehakt am Boot, ich hätte das Boot nicht verloren oder so, aber... Es war ein ziemlicher Schockmoment für mich, weil ich so nahe am Wasser war und es war so schmerzhaft. Also meine Arme waren dann komplett blau und mein Oberkörper hat ziemlich geschmerzt. Ja, dann habe ich die Sturm vorgesetzt und habe mir dann für die restliche Front nach innen verzogen im Mini und habe das Boot so eingestellt, dass okay segelt und habe einfach gehofft, dass nichts kaputt wird in dieser Welle. Und es war für mich zu gefährlich, draußen zu bleiben, weil es so schwierig war, sich festzuhalten am Boot. Und ja, auf so einem Mini, der ist einfach so klein und die Welle, es ist einfach richtig ungemütlich.
Hat der Autopilot das mitgemacht? Also diese kleine, ungemütliche Welle, oft sind Autopiloten dann ja überhaupt nicht vernünftig.
Sobald die Sturmfock drauf war, es hat super funktioniert. Man fährt dann auch ein bisschen tiefer, damit das Boot nicht so arg reinfällt in die Wellentäler, weil die Wellen waren doch so 3-4 Meter hoch und ziemlich eng beieinander, also ziemlich steile, hohe Welle, was halt für solche Boote oder für jedes Boot ziemlicher Horror ist am Wind.
Würdest du im Nachhinein sagen, dass die Entscheidungen, die du getroffen hast, vielleicht nicht ideal waren? Oder wie würdest du es sagen?
Ja, also ab Cap Finisterre runter habe ich mich auf jeden Fall falsch entschieden. Ich habe geglaubt, ich bleibe eher an der Küste, damit ich dort dann weiter im Süden die Passatwinde, die portugiesischen, früher kriege, als die, die nach Westen fahren. Aber am Ende war dann der Westen die beste Entscheidung. Aber das ist so beim Segeln. Also man macht sich einen Plan. Und beim Mini, in der Mini-Regatten ist es ja so, dass du keine Wetterinformationen richtig kriegst. Also in der Mini-Transat dann schon. Da kriegst du jeden Tag einmal über einen Weltempfänger grobe Wetterinfos. Aber das war so ein Durcheinander. Und rund ums Cap Finisterre war der Empfang ganz schlecht. Also ich habe wirklich nicht viel verstanden. Und es war mega kompliziert mit vielen verschiedenen Systemen. Und somit bleibt man dann halt bei dem Plan, den man sich vor dem Start gemacht hat, grob, und fährt mit den Infos, wo man glaubt, es passt am besten, aber es war im Endeffekt für mich und viele andere die falsche Entscheidung.
Würdest du sagen, dass du heute eine viel bessere Seglerin bist und es eventuell besser und anders gelaufen wäre mit der Erfahrung von heute?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, es sind viele bei dieser Mini-Transat, die mitgefahren sind, sind schon die davor gesegelt oder andere Mini-Transat. Und jeder sagt es, dass beim zweiten Mal du einfach alles viel besser weißt und besser einschätzen kannst. Und ja, also ich freue mich schon drauf, wenn ich wieder mal über den Atlantik segel und das alles verwenden kann, was ich da jetzt gelernt habe.
Dann kam die nächste Etappe, die ging dann von La Palma auf den Kanaren bis nach Guadeloupe. Und wo du ja verrückterweise wieder 44. wurdest, was ich eben schon erzählte, wie lief die Etappe? Denn eigentlich hast du dir ja auf jeden Fall da versprochen, jetzt geht's besser, weil jetzt werden mir keine Stage mehr reißen und es wird irgendwie vernünftig laufen. Aber es lief wieder nicht rund.
Nee, also ich habe eine gute Taktik gehabt. Der Plan war von Anfang an, dass wir Richtung Norden gehen. Dann bin ich wahrscheinlich nicht weit genug nach Norden gesegelt. Und habe dieses Winddreher hinter der ersten Front nicht wirklich abbekommen und bin ziemlich lang in leichten Winden hängen geblieben. Ich bin sicher 3-4 Tage lang oder so am Wind unterwegs gewesen.
Oh wow.
Was noch ganz okay war, weil ich mit vielen noch beisammen waren am AIS gesehen habe, die im Endeffekt ein gutes Rennen gesegelt sind. Bin dann aber in einer Nacht, das weiß ich nur, da war ich kurz vor dem Blackout, weil ich nicht, also meine Batterien waren fast leer. Somit war ich ziemlich müde und in einer Nacht bin ich dann mit anderen so lange in einer Wolke hängen geblieben, ohne Wind. Das war ganz schräg. Also ich habe sicher 10 Boote am AIS gesehen und dann ein Boot, das weiter nördlich mit 8 Knoten oder so dahin gesegelt ist und alle anderen Boote sind gestanden. Und
Wahnsinn.
In der Nacht habe ich dann alle verloren. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich weiß auch, dass ich mir mal 1 Stunde oder so hingelegt habe und ein Autopilot einfach aus Süden eingestellt habe, weil das irgendwie die einzige Möglichkeit war, dass der Autopilot wenig arbeiten muss, weil mit dem Wind kann man bei kaum Wind nicht wirklich Autopilot einstellen. Und wie ich aufgewacht bin, waren alle weg. Und dann war ich ziemlich verwirrt und ich war dann ziemlich frustriert auch schon, dass ich es jetzt so verkackt habe, weil du weißt nicht wirklich, wo sind die anderen hingesegelt. Sind die meisten im Süden, sind die meisten im Norden oder sind die doch in der Gegend, wo ich bin? Du siehst nur das, was du am AIS siehst und das geht vielleicht 6-7 Meilen weit. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fahre jetzt nach Süden. Dann habe ich mit der Wetterinformation, die ich gekriegt habe, geglaubt, das ist vielleicht doch im Norden besser, weil dort eine andere Windrichtung ist. Bin dann wieder nach Norden gefahren und habe mir dann doch wieder entschieden, na, das ist blöd, weil dort hört der Wind auf. Ich fahre doch wieder nach Süden und dann war ich schon 300 Meilen hinter dem ersten. Und ich war sicher, eine Woche lang habe ich es null genossen. Ich war nur frustriert. Ich habe viel Kopfweh gehabt, wahrscheinlich weil ich so viel nachgedacht habe. Und ja, es war absolut nicht das, was ich erwartet habe.
Haben aber auch alle gesagt, ne? Es war für alle einfach überhaupt keine schöne Überfahrt. Ja, weil sonst, du bist in den Passatwinden und dann ist es eigentlich ein einfaches, fast langweiliges, schönes Segeln.
Ja, das haben wir auch geglaubt. Keine Ahnung, warum es so anders war. Es war so extrem schwierig. Die Welle war komplettes Durcheinander. Ich habe vielleicht insgesamt ein paar Stunden lang diesen typischen Atlantikschwell gehabt, von dem man so träumt, wenn man an Mini-Transat denkt. Aber die meiste Zeit war es komplett konfuse Welle. Dann der Wind war extrem böig und drehend, was uns eben vorhin gesagt haben, dass das typisch für Passat ist, aber ich habe es irgendwie nicht so in Erinnerung gehabt. Ja, es war sehr sportlich. Dann, was einem auch ziemlich Respekt einflößt, sind die Squalls, also diese Regenwolken.
Mhm.
Wenn es Abend wird, wenn sie die so bilden und dann in der Nacht drüber ziehen, das ist...
Ja, die sind heftig.
Am Anfang sehr Respekt einflößend. Man gewöhnt sich dann dran.
Und dann bist du dann aber doch irgendwann, viel später als du wolltest, in Guadeloupe angekommen. Und trotz aller Frustration war das ein Moment, wahrscheinlich einer der tiefsten und bewegendsten Momente deines Lebens, oder?
Ja, es war ehrlich gesagt zum ersten Mal, dass ich mich so sehr aufs Ankommen gefreut habe. Aber es war das erste Mal, dass ich so lange alleine ohne Kontakt war. Und ja, es war extrem schön. Also es wird jeder Segler, der dort ankommt in der Mini-Transat, wird wie ein Sieger gefeiert.
Ja, super.
Das liebe ich so an der Mini-Klasse.
Mhm.
Und meine Familie war dort, mein Freund war dort. Das war wirklich richtig cool.
Ja. Wow, und dann hast du direkt gesagt, ich könnte eigentlich sofort weiter segeln, wieder segeln. Das ist ja das Verrückte an uns Seglern, dass wir immer weg wollen und kaum sind wir draußen, wollen wir aber auch wieder ankommen. Wobei es auch Phasen gibt, wo wir auch glücklich draußen sind.
Ja.
Wie ist es dann mit dir und deiner Karriere weitergegangen? Weil die Mini-Transat ist ja im Grunde erst der Startschuss für etwas sehr viel Größeres.
Ja.
Für die meisten sowieso.
Ja, also meine Pläne vor der Mini-Transat waren ein bisschen anders, wie es jetzt sind. Mein Plan war so, dass ich den Mini noch eine Saison behalte und währenddessen versuche, in die Figaro-Klasse einzusteigen. Hab mir dann aber gedacht, ich glaube, Figaro wird mir nicht recht Spaß machen, weil man fährt nur hinterher in den ersten Jahren davon die besten Segler der Welt mit. Also es kann ziemlich frustrierend sein und so wie ich mich kenne, wäre es sehr frustrierend. Ich bin angekommen und habe mir jetzt eigentlich direkt in die Planung meines nächsten Projektes gestürzt und bin jetzt auf der Suche nach einer älteren Class 40, mit der ich dann die Globe 40 segeln möchte nächstes Jahr.
Ja, super. Das ist spannend. Das ist eine ganz spannende Klasse, wo man allerdings auch echt eine Menge Geld braucht. Und du hast dann Boris Herrmann angefragt und hast einfach mal geguckt, sag mal, Boris, hast du einen Tipp für mich? Und er hat wahnsinnig nett reagiert.
Ja, extrem. Also, ich meine, er weiß halt, wie es ist. Er ist ja genau den Weg gegangen, also Mini-Transat erst und dann einmal studiert und dann...
Mit 19, ne?
Dann auch ein Rennen um die Welt mit Class 40. Und das ist eigentlich, er hat mal gesagt, eben Figaro ist vielleicht gar nicht so das Richtige und mit so einem Rennen um die Welt auf der Class 40, mit am Co-Skipper und mit Stopovers, ist man viel mehr an dem dran, was man eigentlich mag. Und ich bin viel mehr der Typ für das. Also ich möchte die Welt sehen, ich wollte immer schon mal um die Welt segeln. Und warum eigentlich nicht die Chance nutzen und das jetzt machen?
Ja.
Also es ist genau das, was man machen will. Offshore und am besten noch mit dem Zweiten. Also ich bin jetzt gerade ziemlich happy, wieder mal Double-Handed zu segeln. Und ich glaube, das kann ganz cool werden.
Du hast in einem Podcast mal gesagt, dass du dich gar nicht für mutig hältst. Und ich kann das verstehen. Weil Mut ist etwas, wovon man, also man macht etwas, obwohl man totale Angst hat. Also es ist im Grunde Angst plus ein Schritt.
Ja.
Und vielleicht hast du, und ich kann das voll nachvollziehen, mehr Angst, deinen Traum nicht zu erfüllen und dich dadurch schlechter zu fühlen, als ihn zu erfüllen, selbst wenn dieser Traum Ängste beinhaltet.
Das stimmt. Das kann gut sein, weil das Leben ist kurz. Und ich denke mir halt, worauf soll man warten? Und ich bin der Meinung, wenn man was wirklich will, dann kann man es auch schaffen. Mut gehört immer dazu, dass man mal einen Schritt geht und dass man die Komfortzone verlässt. Aber ich bin, also wenn ich auf See bin, alleine, ich habe viele Momente, wo ich, ich habe schon ein paar Momente gehabt, wo ich wirklich Angst gehabt habe.
Mhm.
Aber die meiste Zeit hat man einfach riesen Respekt vor der Natur, vor den Kräften der Natur, und man ist halt dem komplett ausgesetzt und man macht das Beste draus. Ich habe auch immer wieder, was oft mein Problem ist, dass ich ein bisschen zu viel Angst davor habe, was kaputt zu machen.
Mhm.
Aber im Endeffekt bin ich immer ganz happy, wenn ich ein Problem habe und das dann lösen kann. Oder,
ja.
Also man wünscht sich natürlich, dass ein Rennen oder was auch immer ohne Probleme vonstatten geht, aber wenn es dann doch passiert, und beim Segeln passiert einfach immer irgendwas, dann ist man richtig stolz drauf, wenn man es geschafft hat, das Problem zu lösen, vor allem wenn man alleine ist.
Absolut, und, ja.
Ja, also so Segeln, Solo-Segeln macht ganz viel mit einem. Man sieht halt im Endeffekt, zu was der Mensch eigentlich fähig ist, wenn er in Extremsituationen kommt. Und
ja,
dass alle Menschen eigentlich dazu fähig sind, nur dass die meisten halt in der Komfortzone bleiben.
Genau, und eben nicht in Extremsituationen kommen. Also viele kommen das ja natürlicherweise durch, indem sie in problematischen Regionen leben, Krieg oder Naturkatastrophen. Und wir begeben uns da irgendwie freiwillig rein. Auch komisch, ne?
Ja, extrem. Und ich habe da so ein Erlebnis gehabt, als ich kurz vor den Kanaren war.
Mhm.
Das war so ein Moment, wo mir wieder klar geworden ist, wie glücklich wir eigentlich sind und was für ein Privileg das ist, dass wir so ein Leben wählen können.
Ja.
Da war auf dem Funk, auf Kanal 16, haben sie ein paar Pannenmeldungen rausgegeben, dass südlich von Teneriffa und Lanzarote Holzboote unterwegs sind mit einer ungewissen Anzahl mit afrikanischen Menschen drauf. Und das war so ein Moment für mich, ganz alleine auf meinem Boot an Tag 10, wo ich echt ins Grübeln kommen bin wieder.
Ja.
Einfach nur zu wissen, dass ich gerade so nahe dran bin, ja, an den Menschen, die gerade ums Überleben kämpfen auf See. Und ich bin da und mache meinen Sport und mache das eigentlich zum Vergnügen.
Ja, ist eine verrückte Welt, in der wir leben, aber
ja.
Unser Leben oder dein Leben auf jeden Fall ist halt völlig anders. Und du kommst vom Attersee in Österreich. Ja, also ich wohne ja wenigstens in Kiel, da ist ja klar, dass ich segel, aber wenn man vom Attersee kommt und dann so eine Karriere hinlegt, auch du bist ja auch die erste Österreicherin und du warst, glaube ich, auch die einzige deutschsprachige Teilnehmerin. Das ist ja verrückt. Wie kommt man vom Attersee in die große, weite Segelwelt?
Also am Attersee wird auch gesegelt.
Klar, aber
Also meinen ersten Kontakt mit Segeln habe ich gehabt im Urlaub segeln mit der Familie, wie ich so 10 Jahre alt war, circa, in Griechenland und Kroatien. Das war so der erste Kontakt und ich habe mich einfach immer schon wohl gefühlt am Meer. Ich habe es immer schon genossen. Die erste Regatta tatsächlich bin ich am Attersee gesegelt.
Wow,
auf irgendeinem alten Boot. Da habe ich noch mehr fotografiert, als dass ich jetzt wirklich Regatta gesegelt bin.
Aha.
Aber das war so der erste Kontakt zum Regattasegeln. Und dann 2013 bin ich mit einem Freund, habe ich so Double-Handed-Segeln angefangen, einfach nur so Urlaubssegeln.
Ja.
Und dort ist mir dann auch bewusst worden, welche Rennen das es gibt auf der Welt. Also Vendée Globe, Mini Transat, Ocean Race, die ganzen Sachen, das habe ich vorher eigentlich alles gar nicht kennt. Und dann ist Schlag auf Schlag einfach, habe mich so vertieft in das Thema. Also 2013 hat das Träumen angefangen für mich.
Ja, super.
Und dann Schritt für Schritt kommt man dem halt dann näher, wenn man es will.
Es ist ja total erstaunlich, welche Rolle die Franzosen im Segelsport spielen, ne? Also das ist das Mekka des Segelsports und wenn man nicht im Segelsport ist, weiß man das nicht, sondern beschränkt sich dann eben auf die, in meinem Fall, Kieler Förde oder wie auch immer. Aber sobald man über den Atlantik segelt und es kommt ein Boot in deinen Radarbereich, 80% ist ein Franzose. Verrückt. Das heißt, Boris zum Beispiel musste auch Französisch lernen, ja, oder Sunny Boyke, die da jetzt eintaucht auch in diese ganze Welt.
So ja,
die,
genau.
Und die bekanntesten deutschen Segler. Wie ist es mit dir? Also, wie ist dein Französisch?
Also ich habe Französisch zum Glück in der Schule schon mal gelernt.
Mhm.
Habe dann natürlich viel vergessen über die Jahre, wenn man es nicht verwendet. Aber ich verstehe das meiste. Man kommt ziemlich gut rein, weil ich die letzten 2-3 Jahre hauptsächlich in Frankreich verbracht. Also letztes Jahr war ich vielleicht 3 Monate insgesamt zu Hause. Ich war dort letztes Jahr in einer Trainingsgruppe in La Rochelle, wo der Coach nur Französisch spricht. Also man ist da mit Händen und Füßen verständigt. Aber man kommt da ganz gut rein, aber ja, beim Solo-Segeln in Frankreich kommt man nicht drum herum, dass man Französisch lernt. Aber es wird da immer internationaler. Also die Class Mini fängt jetzt auch an. Also bei dieser Mini-Transat haben es zum ersten Mal alles übersetzt auf Englisch.
Wow.
In den Briefings und so, da haben es extra wen organisiert. Ein Ex-Mini-Transat-Teilnehmer, der alles übersetzt hat. Also das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ist ja doch eine internationale Regatta.
Ja, klar, absolut. Auch wenn 80% Franzosen dabei sind. Und dennoch ist es natürlich international, klar.
Ja.
Ich möchte als letztes Thema gerne mit dir das Thema Mentalcoach anschneiden. Du hast nämlich den gleichen Mentalcoach wie Boris Herrmann. Und ich finde, man lernt sich da draußen eigentlich am besten kennen. Also ich habe mich da erst kennengelernt im Grunde, wozu ich fähig bin und was das Meer und das lange kein Landsehen mit mir macht. Was lernst du bei so einem Mentalcoach, wenn es ums Segeln geht? Was bringt er dir bei?
Also in meinem Mentaltraining letztes Jahr ist eben viel um mich selbst und meine eigene Sicht auf mich gegangen, weil das bei mir eigentlich immer schon Thema war. Ich mache mich viel kleiner, als ich bin, und man muss sich ja selber schätzen lernen und was man eigentlich kann und nicht immer sagen, ja, vielleicht war ich da gut wegen etwas anderem oder weißt du, was ich meine? Also so
voll.
Zu lernen, ich war gut, weil ich das und das entschieden habe. Es war vielleicht nicht Glück.
Mhm.
Also das waren so eigentlich große Themen in meinem Mentalcoaching, dass ich mich selber mehr schätze und was ich kann und dem auch vertraue.
Mhm.
Und also das war schon ziemlich gut. Da bin ich sehr froh, dass mir One Day Mentalcoaching da so unterstützt hat.
Mhm.
Und es war ganz was Neues für mich. Also ich habe sowas vorher noch nie ausprobiert. Und es ist wirklich interessant, da in diese Welt mal einzutauchen.
Genau, geht mir auch so. Es ist eine völlig neue Welt, im Grunde meine innere Welt. Also, dass ich nicht mehr nur das Außen sehe und mich an dem Außen messe, sondern mein Inneres sehe und diese innere Stimme, die in mir ist und sagt, das hast du scheiße gemacht. Und wenn ich es, genau wie du sagst, selbst wenn ich es gut gemacht habe, also ich habe dann irgendwie, was ich im Buch veröffentlicht, gesagt, so, naja, hätte ja jeder machen können, der sowas macht. Nee, eben nicht. Und, ja, das ist wichtig.
Aber es ist halt man selber. Also man selber macht den Schritt. Mhm. Man selber entscheidet. Das darf man dann auch ruhig auch so annehmen, dass man selber gut war.
Genau. Und ich glaube, dann besteht aber irgendwann vielleicht auch die Gefahr, wenn Leute dann zu viel Erfolg haben und, also zu viel Erfolg gibt es nicht, aber wenn sie richtig viel Erfolg haben und sehr bekannt und berühmt werden, dass sie dann die Bodenhaftung verlieren und sich geiler finden, als sie sind.
Die Angst habe ich bei mir, ehrlich gesagt, ich glaube, das wird nie passieren.
Mhm.
Also, ich werde sicher mal wo gut sein, aber ich werde, glaube ich, eher nicht die Bodenhaftung verlieren, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin.
Ja.
Ich glaube, es sind auch viele Menschen auf der Welt, die nicht der Typ dafür sind. Und natürlich gibt es immer wieder welche, die sich für sehr gut halten und bestimmt auch gut sind, aber halt das dann irgendwie ein bisschen komisch rüberbringen.
Und dazu kommt eben, dass das Segeln einen tatsächlich immer wieder zurück auf die Füße wirft.
Ja, genau.
Es zeigt, das Meer und die Welt da draußen zeigt uns immer wieder, da ist etwas, was so wahnsinnig mächtig ist, gegen das sind wir halt ein Fliegenschiss. Und das wird auch immer so bleiben.
Das stimmt, das liebe ich so, wenn man da draußen ist. Vor allem, wenn man alleine ist.
Ja.
Also du merkst, wie klein du eigentlich bist.
Genau.
Und wie abhängig du bist von den, Gegebenheiten, die du findest. Also wenn man da sitzt, heulend am Steuer und sich wünscht, dass das jetzt aufhört. Und dann aber ein paar Stunden später wieder den schönsten Moment seines Lebens erlebt, weil einfach die Sonne aufgeht nach einer schwierigen Nacht oder der Wind nachlässt oder der Wind wieder kommt nach langer Flaute.
Ja.
Also ich liebe ja dieses Auf und Ab. Es macht dann komplett fertig und man schließt ganz oft damit ab mit Segeln zwischendurch, aber im Endeffekt zieht es dann immer wieder zurück. Diese kurzen Momente, wo alles perfekt ist, machen ziemlich süchtig.
Ja, Lisa, das ist das perfekte Schlusswort. Ich danke dir sehr. Was für ein spannendes Gespräch, was für ein spannender Mensch du bist. Das ist genau richtig, dass du dich nicht überhöhst. Mach dich auf keinen Fall auch kleiner. Und ich wünsche dir echt eine große, tolle Karriere, dass du großartige Dinge da draußen erlebst und uns weiterhin so tolle Geschichten mitbringst. Und für euch da draußen, klickt auf jacht.de, guckt da alle möglichen Geschichten an, die da täglich veröffentlicht werden über die spannende Welt der Meere. Und Lisa, dir nochmal vielen, vielen Dank. Alles Gute. Wir quatschen bestimmt eines Tages in irgendeinem Jahr nach irgendeiner großen Geschichte wieder.
Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank, dass du mir eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@jacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.